Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Zum hohen Gipfel waren Sie gereist, am Tiefpunkt sind Sie angekommen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in St. Petersburg hat in der Syrien-Frage überhaupt keine Lösung gebracht. Heraus kam allenfalls die bittere Erkenntnis, dass die G20-Nationen in außenpolitischen Fragen weit auseinanderliegen. US-Präsident Barack Obama will wegen des mutmaßlichen Giftangriffs gegen Syrien vorgehen und suchte militärische Verbündete. Russlands Wladimir Putin blockierte alles, aber auch wirklich alles, was auch nur im Ansatz in diese Richtung weisen könnte. Und irgendwo dazwischen manövrierten mehr oder minder ratlos auch die Deutschen. Aus St. Petersburg berichtet Udo Lilischkis.
Ein zufriedener Gastgeber, das Familienfoto Gipfelroutine. Dabei lag hinter den 20 Staats- und Regierungschefs eine dramatische Nacht, in der wohl die letzte Chance vertan wurde, den Militärschlag gegen das Assad-Regime noch abzuwenden. Ein einsamer Barack Obama gestern auf dem Weg zum Gala-Dinner. Da wusste er schon, dass er in Petersburg vergeblich um weitere internationale Unterstützung geworben hatte. 4 Stunden lang verhärtete Positionen. Auch der UN-Generalsekretär hatte nachdrücklich vor dem Militärschlag gewarnt. Wladimir Putin hatte eine starke Allianz gegen Obama um sich. Heute Morgen dann Zeitungsmeldungen. Barack Obama lässt das Pentagon nach neuen Zielen für seine Marschflugkörper suchen, heißt es. Und auch über amerikanische und französische Kampfbomber werde geredet. Ist der jetzt mögliche Militärschlag das Ende aller diplomatischen Bemühungen? Nein, glaubt die Bundeskanzlerin.
Zuversichtlich macht mich die Tatsache, dass alle der Meinung waren oder die übergroße Mehrheit der Meinung war, dass man hier einen politischen Prozess braucht.
Überraschend berichtet Wladimir Putin zum Ende des Gipfels dann doch noch von einem kurzen, vertraulichen Gespräch mit Barack Obama. Das war ein sehr gehaltvolles, konstruktives und wohlwollendes Gespräch, zumindest in einer freundschaftlichen Atmosphäre. Jeder ist bei seiner Meinung geblieben, aber es gibt einen Dialog. Wird Russland aber auch nach einem Militärschlag weiter mithelfen bei der Vorbereitung einer Friedenskonferenz Genf II? Auch Barack Obama lobte das kurze Gespräch mit Putin, doch dessen Warnungen vor einem Militärschlag ohne UN-Resolution widersprach er nachdrücklich. Angesichts der Lähmung des Sicherheitsrats in diesem Konflikt, wenn wir es ernst meinen mit dem Bann chemischer Waffen, dann muss eine internationale Antwort kommen und die kommt eben nicht durch eine Aktion des Sicherheitsrates. Zum Ende des Gipfels stellen sich 10 Länder in einer gemeinsamen Erklärung hinter Obama und seine Forderung, Assad für den Giftgasangriff zu bestrafen. Als einzige Europäerin auf dem Gipfel verweigerte die Bundeskanzlerin ihre Unterschrift. Sie will eine gemeinsame Position der EU abwarten.
Aus Vilnius in Litauen ist mir jetzt Bundesaußenminister Westerwelle von einem Treffen der EU-Außenminister zugeschaltet. Guten Abend, Herr Westerwelle.
Guten Abend, Herr Roth.
Herr Westerwelle, Sie haben auch am G20-Gipfel in St. Petersburg teilgenommen. Russland hat sich dort in der Syrien-Frage keinen Millimeter bewegt. Auch im UN-Sicherheitsrat herrscht seit 2 Jahren Blockade. Wie sehr frustriert Sie eigentlich diese Bankrotterklärung der internationalen Politik?
Es geht ja nicht um meine Gefühle, sondern es geht um die Lage in Syrien. Und die Lage in Syrien ist dramatisch. Wir haben mutmaßlich 100.000 Tote, wir haben Millionen Flüchtlinge und wir haben auch den Einsatz von Chemiewaffen zu beklagen. Und darauf sollte die Weltgemeinschaft eine gemeinsame Antwort finden.
Aber das hat sie ja nun gerade nicht gefunden. Das haben wir ja in G20, auf dem G20-Gipfel in Petersburg gelernt. Da kam ja im Grunde nur eine Bankrotterklärung angesichts der Blockade von Russland raus.
Sie haben recht, dass in St. Petersburg keine Einigkeit in der Weltgemeinschaft erzielt werden konnte. Aber das heißt ja nicht, dass wir unsere Bemühungen einstellen. Wir werden die gewonnene Zeit bis hin zu den Entscheidungen in Washington jetzt nutzen, um alles zu tun, damit eine politische Lösung doch noch möglich wird. Denn nachhaltigen Frieden, nachhaltige Stabilität in Syrien wird es nur mit einer politischen Lösung geben, nicht mit einer militärischen.
Dann schauen wir doch nach Amerika. Möglicherweise bekommt ja der US-Präsident Obama die Zustimmung des Kongresses am Anfang der kommenden Woche. Wenn er die bekommt, wird er vermutlich militärisch handeln. Jedenfalls muss man das annehmen. Klare Frage, klare Antwort. Das würden Sie definitiv für falsch halten.
Ich halte es für richtig, dass wir den Bericht der Inspekteure der Vereinten Nationen in jedem Fall abwarten. Nicht nur als Weltgemeinschaft, sondern auch als Hauptstädte bei unseren Partnern. Ich glaube, es ist wichtig, dass sowohl die Vereinigten Staaten von Amerika als auch andere, wie beispielsweise Paris, erkennen, der Bericht der Vereinten Nationen, also die Untersuchung der Chemiewaffeninspekteure, muss abgewartet werden. Und ich begrüße die jüngsten Äußerungen des französischen Staatspräsidenten Hollande, der klargestellt hat, dass Frankreich auf das Ergebnis dieser Untersuchungen warten wird, bevor es selber handeln würde.
Und wenn diese Untersuchungen nun beweisen, dass Giftgas eingesetzt worden ist, ändert das irgendwas an Ihrem Standpunkt?
Ich denke, entscheidend ist, dass die Weltgemeinschaft auch zusammenhält und natürlich nicht zur Tagesordnung übergehen kann, wenn Chemiewaffen eingesetzt werden. Wir halten das, was wir an Erkenntnissen bekommen haben von unseren Partnern, für plausibel. Dass Chemiewaffen eingesetzt worden sind, dass die Verantwortlichkeit hier beim Regime von Assad liegt. Aber es gibt eben auch in der Welt Staaten, die zweifeln. Und deshalb ist es wichtig, dass die Vereinten Nationen ihre Untersuchungsergebnisse vorlegen können. Aber diese Untersuchungen brauchen eben noch einige Tage.
Ja gut, aber wenn Sie denn kämen, unterstellt, Sie würden Giftgas nachweisen. Sie dürfen ja nicht nachweisen, von wem das kam, aber Sie würden Giftgas nachweisen. Würden Sie dann wieder an den UN-Sicherheitsrat gehen, dann beißt sich die Katze aber wieder in den Schwanz, denn dort blockiert Russland und China. Am Ende passiert gar nichts, außer dass der Krieg weitergeht.
Zunächst einmal, wenn wir wissen, welche chemischen Substanzen genau eingesetzt worden sind, können wir auch gemeinsam Rückschlüsse ziehen, wer diese Fähigkeiten überhaupt besitzt, solche chemischen Substanzen oder Waffen einzusetzen. Und zum Zweiten habe ich in St. Petersburg und auch hier in Vilnius dafür geworben, dass der Internationale Strafgerichtshof auch beauftragt wird, von dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tätig zu werden.
Vielen Dank nach Vilnius, Herr Westerwelle.
Dankeschön.
Mit Guido Westerwelle haben wir am frühen Abend gesprochen. Das Scheitern der Politik an der Syrien-Frage, dazu ein Kommentar von Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk.
Nein, es ist keine gute Zeit für Idealisten. Wer gehofft hatte, der G20-Gipfel in St. Petersburg könnte die starren Fronten in der Syrien-Frage aufbrechen, ist heute auf dem harten Boden der internationalen Realität gelandet. Das kurze Tauwetter der beiden Großmächte, das noch den Einsatz gegen Libyens Diktator Gaddafi mit UN-Mandat ermöglichte, es ist vorbei. Wenig aufrichtig, immer noch ein gemeinsames Handeln des UNO-Sicherheitsrats zu fordern. Die Blockade dort steht fest. Also weiter nur an die Kriegsparteien appellieren? Einen größeren Erfolg könnte man dem syrischen Diktator Assad nicht bescheren. Obama hat gezeigt, dass er in Syrien nicht einfach nach Rambo-Manier vorgehen will. Indem er den US-Kongress befragt, wenn auch reichlich spät, setzt der Präsident seine gesamte außenpolitische Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Ohne parlamentarische Unterstützung für einen Militärschlag wäre er vor der ganzen Welt blamiert. Dass er das Risiko eingeht, spricht für Obama. Gewinnt er, wird er auch handeln müssen. Sollten die USA dann Assads Luftwaffe wirklich ausschalten und seine Einsatzmöglichkeiten für Chemiewaffen zumindest verringern können, der Zivilbevölkerung in Syrien wäre tatsächlich geholfen. Aber das kann dauern. Und für einen längeren Einsatz bräuchte Obama zumindest die politische Unterstützung seiner Verbündeten. Denn formal bliebe dieser Einsatz völkerrechtswidrig, egal wie wenig aufrichtig die russischen und chinesischen Motive für eine UN-Blockade sein mögen. Sobald Amerika auf Syrien schießt, wird auch Deutschland gefragt sein. Dann heißt es mitten im Wahlkampf: Farbe bekennen zu Syrien, Frau Merkel. Darauf bin ich wirklich gespannt.
Michael Strempel kommentierte. Auch wenn der G20-Gipfel vom Syrien-Konflikt überschattet wurde, es gab in St. Petersburg doch einige Übereinkünfte, und zwar in Finanz- und Wirtschaftsfragen. Die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die 20 führenden Wirtschaftsnationen verständigten sich auf gemeinsame Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung. Ab 2015 ist ein automatischer Informationsaustausch zwischen den einzelnen Finanzbehörden geplant. Zudem sollen Steuerschlupflöcher für multinationale Konzerne gestopft werden. Sogenannte Schattenbanken, wie beispielsweise Hedgefonds, werden künftig besser überwacht. Die lockere Geldpolitik im Kampf gegen die Krise soll langsam zurückgefahren werden, heißt es in der Abschlusserklärung des Gipfels. Das höchste Gericht in den Niederlanden hat ein Urteil zum Massenmord in Srebrenica vor gut 18 Jahren gesprochen. Damals hatten niederländische UN-Soldaten nicht verhindert, dass bosnisch-serbische Truppen tausende bosnische Muslime töteten. Auch Bruder und Vater eines UN-Dolmetschers und ein Elektriker des UN-Lagers gehören zu den Opfern. Ihre Angehörigen hatten nun geklagt. Nach dem heutigen Urteil können sie den niederländischen Staat in die Verantwortung nehmen und Schadenersatz verlangen. Die Deutsche Bahn bekommt vom Bund mehr Geld für die Sanierung von Bahnhöfen und Brücken. Die Mittel zum Erhalt des Gleisnetzes werden von jährlich 2,5 Milliarden Euro für 2013 und 2014 um jeweils 250 Millionen Euro aufgestockt. Das teilte Verkehrsminister Ramsauer mit. Die Bahn drängt seit Längerem auf zusätzliches Geld, um ihr 34.000 Kilometer langes Schienennetz zu modernisieren. Nach früheren Angaben bräuchte das Unternehmen dafür für mindestens 1,2 Milliarden Euro mehr pro Jahr. Die deutschen Basketballer haben bei der Europameisterschaft in Slowenien ihre zweite Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Menz verlor gegen die Ukraine mit 83-88. Bester Werfer der Partie war Heiko Schafazik mit 22 Punkten. Doch die Ukrainer waren vor allem aus der Distanz zu stark. Das deutsche Team braucht nun gegen Großbritannien und Israel dringend zwei Siege, um die Zwischenrunde zu erreichen.
Dass das weltweite Ausspähen des Internets durch US-amerikanische und britische Geheimdienste enthüllt wurde, hat viele Nutzer schlagartig aufgerüttelt. Und wer es beherrscht, der versucht nun so gut wie irgendwie möglich, die eigenen Daten zu verschlüsseln. Im normalen Online-Verkehr sind die nämlich bisher mehr oder weniger lax geschützt, wenn überhaupt. Große E-Mail-Anbieter haben bereits reagiert und auch interne Firmenkommunikation wird vielerorts nun stärker gesichert. Sowas gab es bisher schon, zum Beispiel, vielleicht machen Sie das selbst, beim Online-Banking oder beim Internethandel. Aber seit heute wissen wir, auch all diese Verschlüsselungen können durch NSA und Partner knacken und umgangen werden. Und zwar schon lange. Ulla Fiebig berichtet.
Es ist schon bequem, auf dem Sofa schnell noch eine Überweisung machen. Doch jeder dritte Internetnutzer hat auch Angst vor Betrug beim Online-Banking, sagt eine aktuelle Studie. Die Angst scheint nicht unbegründet, zumal nicht nur Kriminelle, sondern angeblich auch der Geheimdienst NSA mitmischt. Er selbst soll verschlüsselte Verbindungen im Internet knacken oder umgehen. Selbst Insider wie Frank Rieger vom Chaos Computer Club hätten das so nicht erwartet.
Überraschend an diesem neuen Skandal ist eigentlich das Ausmaß und die Dreistigkeit, mit der da vorgegangen wird und wie sehr die NSA sich da schon in, sag mal, die Infrastruktur des Internets hineingegraben hat und versucht halt eben alles und wirklich jeden abhören zu können.
Wie man vertraulich im Netz kommunizieren kann, das wird bei sogenannten Krypto-Partys erklärt. Bisher steht etwa das HTTPS für eine recht sichere Verbindung, nun aber gibt es auch daran Zweifel. Noch dazu soll die NSA die Entwicklung von Verschlüsselungssoftware beeinflusst und Firmen bestochen haben.
Sicherlich wird das Vertrauen in die Sicherheit der Angebote großer amerikanischer Firmen erschüttern, weil ja klar geworden ist, dass diese Hintertüren, die die NSA da hat, eben mit Kooperation amerikanischer Internetunternehmen eingebaut wurden und auch mit Kooperation amerikanischer Firmen, die Technologieprodukte herstellen.
Aber auch das Vertrauen ins Internet insgesamt könnte unter den immer neuen Ausspähvorwürfen leiden. Die Bundesregierung empfiehlt den Bürgern weiterhin, Daten zu verschlüsseln und bleibt ansonsten gelassen.
Wenn man hier und da mal eine Computerzeitschrift liest, wird man feststellen, dass dieser Verdacht nicht neu ist. Ja? Und Sie können davon ausgehen, dass die Bundesregierung auch diesen Dingen nachgeht. Aber zunächst mal ist sie da ja auch nicht gefragt.
Für die Opposition das völlig falsche Signal, die erwartet von der Regierung mehr als nur abzuwarten.
Es ist im Grunde ein Skandal, dass man es einfach nur an die Bürgerinnen und Bürger delegiert. Und wenn man heute die Aussage des Regierungssprechers dazu hört, für dieses Schulterzucken würde jeder IT-Administrator gefeuert werden.
EU-Justizkommissarin Reding jedenfalls wirbt für strengen Datenschutz und fordert empfindliche Strafgelder für die Unternehmen, die sich nicht dran halten. Die deutschen Banken beruhigen heute erst einmal, ihr Online-Banking sei sicher. Ganz generell raten Netzexperten weiter zum Verschlüsseln, am besten mit freier, also nicht kommerzieller Software.
So, und damit sind wir bei einem, der völlig legal ausspäht, nämlich das Wetter. Sven Plöger, können Sie uns den Spätsommer end- oder wenigstens aufschlüsseln?
Das mit dem Aufschlüsseln, Thomas Roth, das wird funktionieren. Und das ist jetzt am Wochenende auch eine ziemlich einfache Angelegenheit. Und da haben wir es gleich mal schriftlich vorbereitet. Im Osten ist es schlicht sonnig. Und in der Mitte und im Westen Deutschlands gibt es Schauer und Gewitter. Die Frontensysteme kommen reingezogen. Das sieht man schön auf der Karte mit der Luftdruckverteilung. Also da, wo die Hochs und Tiefs drauf sind, die Isobarenkarte. Hier über den britischen Inseln liegt das Tief mit dem Frontensystem. Wir sind nah dran im Westen an diesem Tief. Und wir sind nah dran im Osten an diesem Hoch. Und deswegen gibt es diesen großen Wetterunterschied in Deutschland. Es gab heute schon schwere Gewitter, teilweise sogar zum Beispiel am Niederrhein einen Tornado mutmaßlich und auch schwere Windböen bei diesen Gewittern hier, vor allen Dingen im östlichen Ostfriesland. Da ging es wild zu. Wir haben mal ein paar Daten zusammengefasst, dass Sie das sehen können. In Moormeerland, also das kann man auch richtig aussprechen, Moormeerland, 36 Liter Regenwasser pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit. Und dann hier Wiesmoor, 96 Kilometer pro Stunde die Windböe. Also das war schon ziemlich ordentlich mit diesen Gewittern, die jetzt aber nach Norden rausziehen. Wir gucken mal auf die Nachtkarte, da sehen Sie hier noch letzte Gewitter. Dann aber von der Schweiz, von Österreich im Süden wieder Ankunft neuer Gewitter. Im Osten passiert nichts, da ist alles ruhig, 9 bis 14 Grad morgen früh. Unter den Wolken im Westen meistens so 14 bis 17 Grad. Morgen Vormittag im Osten schön, im Westen eben einzelne Schauer, aber Sie sehen auch durchaus die Sonne zwischendrin. Richtung Nachmittag häufiger Schauer und Gewitter im Westen und weiterhin der Sonnenschein im Osten. Die Temperaturen dazu verbreitet noch 26 bis 29 Grad, ganz im Westen noch um 23, gilt auch für die Küstengebiete. Der Wind im Nordosten aus Südost Stärke 2 bis 4, an der Ostsee Stärke 5, sonst schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Sonntag immer noch schön im Osten, in der Mitte und im Westen Schauer, Gewitter im Westen nur noch 18 Grad. Die kühlere Luft kommt am Montag überall an mit dem Regen, der Herbst kommt. Das zeigt der 15-Tage-Trend für Magdeburg auch eindrücklich. Also Thomas, am Wochenende im Osten noch Sommer, von Westen kommt aber der Herbst.
Vielen Dank, Sven Plöger. Das waren die Tagesthemen. Die Kollegen der Tagesschau melden sich wieder um 1.20 Uhr. Wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Kommen Sie gut durch die Nacht.